Ich würde gern zu Beginn, sehen Sie es mir nach, kann sonst hier in der Dunkelheit nicht lesen, zwei Zitate aus einem Roman vorlesen, von 1993. Der Roman heißt Ich, ist von Wolfgang Kilbig und es dreht sich um die DDR, vor allen Dingen um die Stasi, um einen Stasi-informellen Mitarbeiter. Und er nimmt einiges vorweg und zeigt, dass Verdacht, Kontrollen, Wirklichkeit, Simulation und wie die Welt so ist und sein könnte, keine neuen Gedanken sind. Ich lebte in einer Welt der Vorstellung. Immer wieder konnte es geschehen, dass mir die Wirklichkeit fantastisch wurde, irregulär. Und von einem Augenblick zum anderen bestand die Ruhe für mich nur mehr in einer unwahrscheinlich haltbaren Simulation. Dies war kein Wunder, wir lebten schließlich andauernd unter dem Druck, ein Verhalten in Betracht ziehen zu müssen, das womöglich gar nicht existierte. Es war ein Zwiespalt, in dem wir lebten. Wir betrieben ununterbrochen Aufklärung, inwiefern sich die Wirklichkeit unseren Vorstellungen schon angenähert hatte. Aber wir durften nicht glauben, dass unsere Vorstellungen wirklich wahr werden konnten. Nein, wir glaubten unseren eigenen Vorstellungen nicht, denn wir klärten ununterbrochen auf für uns selber, dass es keinen Grund gab, ihnen Glauben zu schenken, den Vorstellungen. Das zweite Zitat, da setzt sich da ein bisschen mit dem Innenleben der Stasi in seiner eigenen Funktion auseinander. Kein Wunder, dass er auf die Idee kam, all jene Katastrophen im Vorleben der Firmenangehörigen seien minutiös geplant und sorgfältig aufgebaut worden. Die Firma war die moralischste Institution der Welt. Sie registrierte pedantisch jede Verfehlung, die sich entwickeln ließ. Und wenn W. genau überlegte, kam er auf den Gedanken, dass darin ihre einzige und alleinige Funktion zu finden war, im Sammeln strafwürdiger Faktoren oder solcher, die so aussahen für jedes von ihr ausgesuchte Subjekt. Und da praktisch jedes Subjekt für den Dienst als Mitarbeiter in Frage kam, war es die nicht enden wollende Aufgabe des Apparats, Verhältnisse herzustellen, in denen prinzipiell für jedermann ein Reservoir strafwürdiger Faktoren bereitstand. Und wenn der utopische Zustand eintrat, in dem keine Vergehen mehr vorkamen oder kaum noch welche, dann musste das Limit auf ein immer niedrigeres Maß gedrückt werden, sodass schließlich fast jede Handlung als ein Vergehen gewertet werden konnte. 1993. Es geht mitnichten um irgendwas Elektronisches in diesem Roman. Umso bemerkenswerter fand ich beim Lesen diese Zitate. So ein bisschen der Leitgedanken für den Vortrag. Es gibt einen anderen Leitgedanken und daran hangele ich mich jetzt ein bisschen lang. Das ist ganz profan, das Mobilheft von, ich glaube, November, findet man in der Deutschen Bahn, inklusive meiner Fahrkarten. Das Mobilheft der Deutschen Bahn, November, ein kleiner Artikel, Smart Cities. Wenn Sie Bahn fahren und diese Dinger lesen, wissen Sie, wie die aufgemacht sind. Das ist selten kritisch, meistens ja ein bisschen informativ, aufgemacht, eher wärmend. Und es gibt einen ganz kurzen Satz darin zu Smart Cities. Die Stadt wird wirtschaftlich leistungsfähiger, ökologisch effizienter und sozial ausgeglichener, wenn sie smart ist, wenn sie also gesteuert ist. Die vernetzte Stadt ist voller Features, die es ihr ermöglichen sollen, mitzudenken. Eine Stadt, die denkt. Für uns, für wen, warum, wieso, wird wieder hier drin erklärt, ist aber eine der Fantasien, die sich mit der Digitalisierung verbinden. Von Überwachung ist hier immer nicht die Rede, funktioniert aber natürlich nur, wenn zumindest protokolliert wird, was passiert, wenn man vorausschauen kann, wo was passiert und wenn man aus dem, was man protokolliert, Ableitungen treffen kann. Das sind so ein paar Beispiele, worum es auch bei dem Predictive Policing geht. Was dahinter steht, ist so, man kann natürlich jetzt sagen, okay, wir gucken uns die Software an und die Problematiken, aber es geht darum, um die Idee, und über diese Idee würde ich gerne sprechen, über die Idee, wie wir, was es uns so einfach, oder was es den vielen dieser Firmen so einfach macht, wieso unser Verhalten kontrolliert werden kann, was es so problematisch macht, dass viele Firmen unsere Daten haben. Was ist daran anders als dass beim Bäcker jeder weiß, dass ich am Samstag immer das Gleiche kaufe. Ja? Ohne dass ich mich groß äußere oder in meiner Stammkneipe. Der Wirt genau weiß, was Sache ist. Wieso ist das ein Problem, wenn das andere Institutionen ganz anders wissen? Und wieso fällt uns das so leicht abzugeben? Wo liegt der Schlüssel? Sind wir alle doof? Oder was ist der, steckt dahinter? Und das ist ein Satz, der mir eingefallen ist, ehrlich gesagt, auch um so ein bisschen die Hysterie wegzunehmen. Oh, Sie wissen alles über mich. Ja, man weiß viel über andere Menschen. Das ist oft gut, daraus bestehen soziale Beziehungen oder Abneigungen oder wie auch immer. Manchmal ist es gut, dass der Staat Dinge über mich weiß. Es ist gut, dass wir einen Pass haben. Kann man auch darüber streiten, aber man muss auch mal nachdenken, dass ein Pass uns auch existieren lässt. Wie wäre es, wenn ihr geht und sie kommt zum Amt und sagen, sie gibt es gar nicht, Pass kriegen sie nicht, sie gibt es nicht. Also es ist schon gut, dass jemand was über uns weiß und in bestimmten gesellschaftlichen Konstellationen wir registriert sind. Aber es geht auch nicht nur darum, was Sie wissen oder was jemand von Sie ist jetzt so ein bisschen Sie da oben, Sie im Orkus, was Sie wissen und um Datenschutz, sondern darum, was Sie meinen zu wissen. Wolfgang Kilbert, was macht man daraus? Wie wird der Verdacht konstruiert? Welche Vorstellung ist welche Realität, ist welche Simulation? Und was man dann daraus macht. Wenn ich weiß, dass in Tottenham alle schwarz-karibische Abstammung sind, westindisch, jamaikanisch, so wie der junge Mann, Kapuzenpullover tragen und wahrscheinlich sozial durchaus schwächer gestellt sind, gerade in London, dann ist das eine Sache, dann ist das so. Darauf aus Verhalten, auf Beziehungen, auf Kriminalität und so weiter ist eine andere. Also was man daraus macht, ist wichtig. Und was eng zusammenhängt, in diesen Fällen ist sozusagen, und hier hat mich so ein bisschen auch die Ähnlichkeit der Bilder verlockt, links ein Gefängnis, so ein bisschen panoptisch, rechts eine Shopping Mall, auch panoptisch mit dem Fahrstuhl in der Mitte, links sozusagen ist ein real existierendes Gefängnis, ich weiß nicht wo, ist ein Internetbild, aber durchaus in den USA, so sieht sowas aus, eine panoptische Idee mit dem zentralen Wärterturm und. Ob das noch Benthams Idee widerspiegelt, der Besserung des Menschen, oder ob hier einfach nur eine sehr effektive Überwachung und Einsperrung von Menschen stattfindet, sei mal dahingestellt. In dem anderen auch sehr zentral, zentraler Tower, vielleicht auch Überwachungsmöglichkeiten in der Shopping Mall. Aber Konsum und Überwachung hängt eben eng zusammen. Gerade in dem, was ich für heute das nenne, was man Überwachungskapitalismus nennen kann. Kommen darauf zurück. Okay, fangen wir mal in der Geschichte an. Die Saline von Chaux, diese Stadt gab es so nicht, gab sie später in anderer Form, etwas früher entstanden als Benthams Panoptikon. Panoptikon war eine königliche Saline in Frankreich mit einer Stadt drumherum. Okay? Auch hier so eine Art panoptischer Effekt, Visualität, Zentralperspektive, Kunsthistoriker und andere wissen, wovon ich spreche, Rationalität, so, darum ging es. Was aber in dieser Stadt, was ich so beeindruckend fand und warum das Bild und noch zwei andere, die ich gleich noch zeige, so entscheidend und wichtig finde, ist, dass natürlich hat der König oder wer immer seine Verwalter, die hier waren, haben guten Weg gesucht, ihre Arbeiter zu überwachen und zu kontrollieren. Okay? In Bentham war das die Einsperrung, das Visuelle, der Blick. Hier war es die Anordnung, unwahrscheinlich, aber gleichzeitig war es wahrscheinlich, man konnte alles überwachen. Den Kirchgang, den Konsum, die Läden gehörten wahrscheinlich, also die Läden gehörten dem König oder dem auch immer, seinem Statthalter, seinem Verwalter. Alles dieser Arbeiter wurde über den Besitzer geregelt. Nicht wie heute, wo wir da wohnen, da arbeiten, und so, sondern alles war in einer Hand. Feudale Herrschaft noch, prärevolutionär in Frankreich, aber alles war in einer Hand. Soziale Kontrolle war hoch, aber eben auch der Konsum, wenn man so möchte, wenn man das damals so bezeichnen könnte, war in der Hand derer, die die Arbeit vergaben. Gab es später ganz oft, mit der aufkommenden Industriegesellschaft, 100 Jahre später gab es das oben links, sogenannte Mining Towns in den USA, die gehörten dann den Minenbesitzern. Gibt es heute auch noch an irgendwelchen schäbigen Goldminen in Afrika oder in Brasilien, sind die Zustände ähnlich, sozusagen präkapitalistisch, ausbeuterisch, aber auch da gehören die Läden den Leuten und so weiter. Aber hier Mining Towns, die den Minenbesitzern gehörten, die aber auch für die Versorgung zuständig waren, die die Kirche organisierten und, und. Und unten eine Siedlung von Krupp im Ruhrgebiet, auch Krupp. Und die Industriemagnaten des Ruhrgebiets in Deutschland haben und überhaupt in Deutschland haben das gemacht. In Berlin gibt es die Siemensstadt. Dann schon etwas später im Ruhrgebiet gibt es Marienhöhe und so tolle, teilweise heute unter Denkmalschutz stehende Siedlungen. Aber auch dort war der Industrielle, der Arbeitgeber, verantwortlich für vieles. Vom Kirchgang, dem gehörten die Läden, etc. etc. Das ist auch Überwachung. Überwachung der Nutzung, des Konsums, der Einstellung des Gewissens. Ein bisschen anders als Benthams Panoptikum zur Besserung des Menschen. Auch das eine revolutionäre Idee im Gegensatz zu irgendwelchen Kerkern und Lagern. Dennoch, man hatte Arbeit und, aber alles aus einer Hand. Super, oder? Alles aus einer Hand. Erinnert ein bisschen an iTunes, ne? Wir kommen darauf zurück. Und ganz sicherlich findet da keiner Zeitung gedruckt oder Gewerkschaftsblätter oder sowas in irgendwelchen dieser Häuser. Und wenn, dann sehr, sehr heimlich. Okay, dieses Bild der Saline, der Mining Towns, der Arbeitersiedlung im deutschen in England zum Zeit der Industrialisierung und danach kann man mal im Kopf behalten. Das ist nur ein bisschen Variation der Überwachung zu verschiedenen Schritten. Wir kennen immer das Panoptikon, wir kennen vielleicht noch Deleuze, die Kontrollgesellschaft, die weg von diesem Einschluss, diesem der Disziplin geht, die Foucault beschrieben hat, sondern mehr zu so einer Art ja, Kontrolle. Ich kann machen, was ich will, muss halt immer durch irgendwelche Kontrollen durch und da sagt man mir, nö, ist nicht. Also ich kann leben, wie ich möchte. Wenn ich aber eine Versicherung will, sagt die Versicherung, rauchst du, trinkst du, machst du Sport, nö, wir wollen dich nicht. Oder das kostet teurer. So. Oder wenn du diese Fitness-Tracker-App nimmst, dann wird es billiger. So. Ansonsten kannst du mit deinem Leben anfangen, was du willst. So ist ein bisschen Nudging, nennt man das, so ein bisschen Schubsen in eine Richtung. Und Simulation, sagen wir, Hyperkontrolle, würde darüber hinausgehen, würde selbst diese Kontrollen versuchen abzuschaffen und sozusagen etwas würde eine Welt versuchen zu erschaffen, in der die Kontrollen deswegen überflüssig werden, weil das, was sie kontrollieren würden, vorher schon abgeschafft wird. Weil wir so gute Menschen werden, dass wir das gar nicht mehr, dass man uns nicht mehr kontrollieren muss, dass die Kontrolle sozusagen mit uns verwachsen ist und so eng an uns ist und wir in einer Welt leben, die vielleicht ja, anders aussieht. Vielleicht gar nicht mehr die Wirklichkeit ist und wir nicht mehr unterscheiden können, leben wir jetzt in Disneyland oder ist das die reale Welt? Und dabei geht es nicht, so würde ich das behaupten, um das Individuum. Es geht nicht um Sie, dich, mich, irgendjemanden, sondern es geht immer um das Kollektiv. Okay? Fußnote, natürlich geht es um das Individuum, wenn wir von polizeilicher Überwachung sprechen, dem Abhören im Sinne von organisierter Kriminalität, Terrorismus und so weiter, geht es auch um das Individuum, also sozusagen wir haben bestimmte Verdächtige identifiziert und überwachen die jetzt mit Wohnraumüberwachung, Telefonabhören und so weiter. Okay? Aber generell den Facebooks und Googles dieser Welt geht es nicht um Sie und mich, ja. Wobei ich sagen würde, es geht nicht um Sie als Herr, ich kenne Ihren Namen nicht, aber sagen wir mal so, Herrn Meier, die Identität, sondern es geht um im Grunde ja was, den Datenspuren, Hinterlasser, der das und das tut und deswegen, ja. Ne? Wo wohnen Sie und dann wird das Hotel billiger oder womit buchen Sie? Es geht ja, wenn Sie mit dem iPhone, iPad oder mit dem Rechner oder was auch immer, danach richtet sich auch der Preis eines Hotels unter Umständen, also dem Gerät nach, sozusagen sind weniger, ne? Also es verwischt sich so ein bisschen, ja. So. Wie und womit wird Gesellschaft gesteuert? Und ich möchte nur ein paar Sachen vorschlagen, okay, mal ein paar Gedanken vorschlagen, warum wir in diesem Überwachungskapitalismus heute, wie das funktioniert. Und damit auch so ein bisschen dem entgegenwirken, dass wir alles so arme Würstchen sind und so doofe Nutzer unserer Digitalgeräte und einfach alles mitmachen. Hand aufs Herz, wer besitzt ein Smartphone und hat es heute Abend hier mit? Gut. 3/4, 80%. Der Rest hat es nicht mit oder besitzt keine? Okay, gut. Aber einen Computer haben sie auch. Wer hat noch nie online irgendwas gekauft? Okay, beachtlich. Immerhin. Gut. Aber euch kriegen sie auch. Also, ich möchte nur ein paar Gedanken, warum man uns Leichtgläubigkeit und uns, ich schließe mich mit ein, uns Leichtgläubigkeit und diese Verführbarkeit vorwerfen kann. Es hat unter anderem damit zu tun, dass das, was wir als Digitalisierung bezeichnen, so gesellschaftsdurchgreifend ist und so verwoben ist mit allem, was wir tun, dass es wenig Möglichkeiten gibt, komplett drumherum zu gehen. Wir sind wir leben in einem digitalen Zeitalter. Das ist nicht mehr nur ein Accessoire dieser Gesellschaft, sondern es ist eine Bedingung dieser Gesellschaft. So, meine Behauptung. Ich rede ein bisschen über Distinktion und Domestiken, über das Management von Normen, über Nadeln im Heuhaufen und zum Schluss über den Konsum der Überwachung. Nicht über die Überwachung des Konsums. Es gibt was, und wir haben es bei dem Zitat mit der Smart City vorhin schon gesehen, effizienter, besser und so weiter. Und es gibt so eine Art Imperativ, der die Digitalisierung und all die guten Ideen, die damit verbunden sind, in dieser Gesellschaft durchziehen. Das ist das gute Leben. Es gibt fast einen Zwang zum guten Leben. Und wer möchte sich schon entgegenstellen, wenn er sagt, du möchtest doch auch gut leben, oder? Das gute Leben ist doch gut. Mach doch mit, das gute Leben. Nun ist gut eine normative Wertung und völlig unklar, wer das wann bestimmt und wie gut ausgehandelt wird. Der eine sagt, gutes Leben ist Rotwein. Der andere sagt, es sind gute Zigaretten, gutes Essen, viel Sport. Nicht immer alles zusammen, kann auch exklusiv sein. Zufriedenheit, Glück etc. Das gute Leben. Wenn es aber zum Zwang wird, und das ist sozusagen über Zeitgeist gesteuert, möchte man sagen. Das gute Leben. Der Bürger befindet sich dabei so ein bisschen, ich habe das so ausgedrückt, Unmündigkeit bei scheinbar grenzenloser Wahlfreiheit. Neue Technologien, von denen Sie viele benutzen, einige mehr, einige weniger, manche Technologien weniger und mehr, haben, und ich erlebe das oft in Diskussionen, diesen Effekt, das ist doch praktisch, dann machen wir das doch, weil es praktisch ist. Muss ich alles machen, weil es praktisch ist? Okay. Und was steckt dahinter? Was ist praktisch, effizient? Sind soziale Beziehungen, muss man im Endeffekt fragen, und als Soziologe tue ich das natürlich irgendwie immer sofort, so ein bisschen wie so ein Pavlovscher Reflex. Sind soziale Beziehungen immer effizient? Rational Choice Theoretiker würden wahrscheinlich sagen, aber sicher. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Das lohnt sich nicht, das rechnet sich nicht, das tue ich nicht, das mache ich, das ist doch gut, wenn ich immer alles zusammen habe. Beste Beispiele ist Internet der Dinge, da kennen Sie alle, also ich sage es jetzt zum letzten Mal, das berühmte Beispiel mit dem Kühlschrank, der für mich einkauft, das geistert eigentlich schon seit 20 Jahren, 25 Jahren, seit ich mich mit Internet und Digitalisierung beschäftige, geistert dieser Kühlschrank irgendwie als Bild so durch den Diskurs, der bestellt Milch, irre. Das ist doch super praktisch, da musst du nicht mehr einkaufen gehen. Ich finde, Einkaufen macht irre Spaß, ich persönlich, auch im Supermarkt. Dann musst du nicht mehr das Essen kochen, dann kannst du das programmieren, du kommst nach Hause und über Smartphone, der Herd geht an. Wer macht aber die Sachen in die Töpfe? Bis jetzt habe ich keine Erklärung dafür. Anderes Beispiel, Nachtstrom ausnutzen, billiger waschen. Nachtstrom, dass der billiger ist, ist ja nur gemacht, das ist ja kein Naturgesetz. A, kann man also auch Tagstrom billiger machen, dann wird alles tagsüber gewaschen. B, Eimsbüttel, Altbau, nachts um 2 gehen plötzlich 12 Waschmaschinen an. Weil es billiger ist. Ich möchte nicht dabei sein, ehrlich gesagt. Aber das sind so Vorstellungen. Okay, also das kann man so ein bisschen ironisch natürlich wenden. Dennoch, es gibt einen Zwang, mach das ist doch gut, das Internet-Dinge. Alles ist vernetzt, alles tut was für dich. Du musst gar nichts mehr selber machen. Woher kommt dieser Wunsch? Was ist das? Warum habe ich die neuesten Gadgets, die neueste Technik, die kleinen Dinger, alles, die machen eure Apps und Kalender? Es gibt immer mehr davon. Irre ist, dass manchmal, das ist eher so ein Seitenaspekt, es gibt immer mehr von diesen kleinen Techniken und super praktischen Apps und so weiter, dass man sich in großen Gruppen inzwischen fast nicht mehr verständigen kann, weil alle was anderes benutzen. Ich leite einen großen Verein Kommunikation ist durchaus wichtig. Sportverein, also viel mit, passiert viel. Und plötzlich habe ich das Gefühl, ich muss auf mindestens 6, 7 Plattformen zu Hause sein, damit ich alle irgendwie erreiche. Verabredung heißt, nee, WhatsApp, nee, war ich nicht. Und E-Mail, nee, bin ich sowieso nie. Kannst du das nicht über den Plattform und so. Also es macht es schwierig. Alles ist aber natürlich praktisch, um uns die Arbeit zu erleichtern. So, nun, warum machen wir das? Warum wollen wir diese ganzen Diener haben? Eine These von mir. Domestiken, Diener, Hauspersonal gibt es schon lange nicht mehr, zumindest nicht regelhaft. Okay? Der eine oder andere mag Putzfrauen haben, am engagierten Mann Gärtner, vielleicht die Älteren, weil sie laut nicht mehr haken können oder so, alles gut. Aber so richtiges Personal, das bei einem zu Hause wohnt, gibt es eigentlich schon lange nicht mehr. Vielleicht bei so ein paar Adligen, die es ja eigentlich auch nicht mehr gibt, oder Reichen, die was auf sich halten. Aber in der Regel ist Hauspersonal nicht. Plötzlich haben wir mit diesen Geräten aber wieder Hauspersonal. Okay? Die Sehnsucht nach den Domestiken wird hier durchaus befriedigt. So eine Mittelschicht, die denkt wieder, ah, guck mal, damit kann ich mich absetzen. Ich kann mir jetzt das leisten. Ich muss es nicht mehr selber machen. Das macht für mich die App. Dass hinter der App Menschen arbeiten, die Pizza, die irgendwie sich gegenseitig entweder unterbieten, um irgendwie Handwerksjob zu kriegen, die Pizza backen, die Pizza bringen, die für 3,50 auf dem Fahrrad durch die Ecke fahren, die bei Foodora unterbezahlt sind oder ähnliche Sachen, ist dann zweitrangig. Aber ich kann das machen. Oder die Geräte tun es gleich selber. Der Kühlschrank, der Herd, der Toaster, der Wecker, die Sitzheizung von innen, von meinem Handy, Smartphone, alles. Alles ist vernetzt. So. Eine These, es ist die Distinktion. Ich hab das und damit bin ich was. Ich setze mich ab. Ich brauche nicht mehr. Und ich kann mir Domestiken wieder leisten. Die Sehnsucht wieder sozusagen Hauspersonal zu haben. Wichtiges. Ich muss wichtigere Dinge tun. Alles andere macht die Elektronik für mich. Voll vernetzte Häuser etc. Bourdieu, Pierre Bourdieu, Soziologe, der über Distinktion und über eine Art Klassentheorie geschrieben hat. Man könnte es damit wenden und sagen, okay, naja, ne, diese Art von Distinktion ist auch ein Absetzen. Also bei Bourdieu ist es ein bisschen härter formuliert, auch er sagt, also was du tust und machst und wie du es tust und machst und dein Geschmack, wie du eingerichtet bist, was du isst, sagt, welche Klasse du angehörst. Da ist bestimmt viel Wahres dran. Heute spricht man von Milieus, andere sprechen wieder von der Rückkehr der Klassen. Aber generell geht es darum, bestimmte Merkmale auch aufrechtzuerhalten und zu zeigen, ich bin hier. Aufstieg zu signalisieren. Das mag auch so. Und jetzt kann natürlich jeder aufsteigen. So ein Smartphone gibt es ja mit einem Telefonvertrag. Also es gibt kaum Smartphone-Lose. So. Oftmals ist es selbst gewählt, vielleicht bei einigen von Ihnen hier im Raum. Man muss nicht unbedingt reich sein, um ein Smartphone zu haben, kann aber die gleichen Dienste machen, also sozusagen sich selbst herausstellen. Diese scheinbar grenzenlose Wahlfreiheit ist, man kann alles haben, alles, die Dinger, so. Aber wenn mein Zugang nur über das Smartphone ist, dann ist die Wahlfreiheit ja oftmals vorgegeben, also sozusagen über den Anbieter, den Provider etc. Auf diese Unmündigkeit und die grenzenlose Wahlfreiheit komme ich nochmal zurück. Okay, hier ist der Traum von den vielen kleinen Domestiken. Alles können wir erledigen. Und wir sind plötzlich wieder wichtig. Ich habe meine Leute, die das für mich tun. Ist das nicht super? Und nicht nur in der Arbeit, wenn ich ein leitender Manager bin, sondern auch wenn ich nur ein kleiner Angestellter bin, kann ich das zu Hause alles machen. Und vielleicht auch, wenn ich irgendwie durchaus allein bin oder erfolgreich im Job, aber zu Hause geht das noch richtig. Man kann auch die Leute alle rumspringen lassen, also die ganzen Services, die ganze Dienstleistungsgesellschaft, glaube ich, hat nochmal so einen Push erfahren durch die Digitalisierung. Aber um das zu machen, müssen wir ja teilnehmen an der Digitalisierung. Also von daher, es ist sozusagen, dass unsere Bedürfnisse, unsere Begehrlichkeiten, unsere Wünsche, die daran anschließen. Wir machen das, weil wir uns absetzen wollen. Wir machen das, weil es praktisch ist. Wir machen das, weil wir, das ist toll, automatisch. Es ist auch modern. Wir machen das, weil es modern ist, weil wir nicht die Bauern sein wollen von gestern, sondern weil wir modern, nicht Provinz, sondern Großstadt sein wollen. Alles legitime Gründe. Insbesondere in einer Konsumgesellschaft, wo wir werden, was wir kaufen. Und wir uns dadurch definieren, was wir kaufen. Zeiten, wo uns unsere Geburt definiert, weil wir der Sohn des Bäckers waren und in Zünften groß wurden und unser Beruf quasi uns die Kleidung vorschrieb und alles, sind vorbei. Wo uns die Klasse sozusagen, der Vater bei Krupp, ich bei Krupp, meine Kinder bei Krupp, längst aufgehört hat. Hat sich was rausgebildet seit etwa 150 Jahren, mit dem Beginn auch des industriellen Zeitalters, Massenproduktion, dass man Konsum nennen kann und über den sozusagen ich mich machen kann. Ich kann mich machen. Interessant, wenn man in auch in jedem Seminar, ich mache es natürlich nur in Soziologie-Seminaren, weil andere habe ich nicht, so in die Gegend guckt und sagt, wie individuell seid ihr denn? Und schreien immer alle ich, ja, und ganz besonders und das. Und sage ich, aber warum tragt ihr alle schwarz? Warum habt ihr alle Tattoos? Also Individualität ist nicht unbedingt Einzigartigkeit. Die sehen alle gleich aus. So. Also es gibt bestimmte Moden, es gibt bestimmte Dinge, die man folgt. Aber indem man das selber macht, man wählt, also Konsum ist sozusagen die Wahlfreiheit. Konsum bedeutet nicht, ich kaufe etwas, sondern ich habe die Wahlfreiheit. Jenseits von Bedürfnisbefriedigung. Das ist das, was Sigmund Baumann unter Konsumerismus beschreiben würde. Consumerism in Englisch. Und das macht so attraktiv. Also wir wählen das alle. Wir wollen das, weil es macht uns, es zeigt, wer wir sind. Damit können wir ausdrücken, wer wir sind. Das ist aus einem Artikel, der Surveillance Capitalism heißt, bei Shoshana Zuboff. Ist so klar, glaube ich, frei im Internet zu finden. Google's tools are not the objects of a value exchange. They do not establish constructive producer-consumer reciprocities. Instead, they are the hooks that lure users into extractive operations and turn ordinary life into the daily renewal of a 21st century Faustian pact. This social dependency is at the heart of the surveillance project. Bringt so ein bisschen auf den Punkt, was ich gerade gesagt habe. Und man denkt immer, man sagt, okay, auch das, ich gebe die Daten, aber dafür bekomme ich ja was. Ja, aber nicht wirklich. Sondern ich werde Teil dieser Kapitalismusmaschine. Ich werde Teil der Wertschöpfung. Ich bin nicht der Käufer. Also ich gehe in Gemüseladen, kaufe einen Pfund Äpfel, dann tausche ich Geld, ist auch kein Tausch im richtigen Sinne, aber es ist ein ökonomischer Tausch, Geld gegen Ware. So, alles gut. Hier wird sozusagen meine Persönlichkeit, mein Ich, mein Alles wird Teil. Ich werde selber zur Ware. Ich werde zur Ware. Ich muss mich darstellen. Aber Google benutzt mich. Also noch mehr als dieser Konsum, diese Konsumidee, dass ich selber werde, was ich kaufe, was ich mache und mich selber sozusagen anbiete auf dem Markt der Möglichkeiten, sondern Google zieht mich rein in ihre Geschäftsidee sozusagen. Ich bin Rohstoff für Google. Zweiter Auszug. The logic of accumulation organizes perception and changes the expression of technological affordance at their roots. Der Rest, the logic of accumulation produces its own social relations and with that its conceptions and uses of authority and power. Die Logik der Akkumulation, also der Wertschöpfung im Überwachungskapitalismus, so Zuboff, generiert selbst soziale Beziehungen. Sie nutzt sie nicht nur, sondern sie macht selbst soziale Beziehungen. Plötzlich werden soziale Beziehungen zu Unternehmen geknüpft. Ja? Ich und das Unternehmen stehen in einer sozialen Beziehung, in einem Austausch. Ich gebe was, ich kriege was. Tausch, nicht ökonomischer Tausch, ist auch ein Mittel, um zwischen Menschen und Gruppen von Menschen, Kollektiven, soziale Beziehungen herzustellen. Marcel Mauss, die Gabe, interessantes, berühmtes anthropologisches Werk, sehr lesenswert, auch sehr dünn. Und hier plötzlich machen Unternehmen das Gleiche, ziehen mich rein in eine Art von Tausch, die mir vorgaukelt, ich habe eine soziale Beziehung. Macht Überwachung natürlich leichter, weil soziale Beziehungen sind ja immer irgendwie scheinbar auf Gegenseitigkeit, ich habe was, der andere hat was. Damit werden aber eben Herrschaft und Macht verschoben, so Zuboff. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe das mal Management der Norm genannt, sozusagen weniger Verbote, und Management der Norm schließt so ein bisschen an dieses Kontrollkonzept von Deleuze an. Es wird einfach die Rahmen gesteckt, und außerhalb der Rahmen bin ich eben abweichend, und innerhalb der Norm komme ich so durch. Wir sahen das in dem Pre-Crime sozusagen, da wurden auch die Normen eng gesteckt, also welche Kategorien erstellt werden, was gut, was schlecht ist, was das gute Leben ist, ist auch so eine Norm. Wenn die gesteckt wird, dann kann man damit eben auch herrschen. Standardisierung sind auch immer eine Form von Kontrolle und Herrschaft und Überwachung. Das kann zum Guten sein, also ich habe nichts gegen Standardisierung bei Stromsteckern, das macht unser aller Leben ziemlich einfach. Gibt aber durchaus Standardisierung von Verhalten in bestimmten Situationen, macht vielleicht so manche Beziehungen eher schwierig und auch Abweichung. Aber was Polizei natürlich tut, das haben wir gesehen, die standardisieren Verhalten, Aussehen, kategorisieren und so weiter. Und je enger diese Norm wird, umso größer wird natürlich die Abweichung. Es geht um ein Management der Norm, nicht so sehr um ein Steuern der Menschen, sondern wir steuern einfach eher die Norm. Der Rest ergibt sich dann an den Kontrollstellen. Was haben wir? Ach so. Genau. Management der Norm, eine registrierte, standardisierte Gesellschaft. Wie soll Gesellschaft aussehen? Also kann man natürlich auch sagen, das ist die Norm von einer Gesellschaft. Und es hat noch nichts mit Strafrechtsnormen zu tun, noch nichts mit Gesetzen, sondern auch, es geht hier um moralische Normen, es geht um die Alltagsnormen. Es geht auch um Strafgesetz und sowas, aber es geht vor allen Dingen um die Alltagsnormen, um das, was am Anfang das gute Leben hieß. Es gibt dafür natürlich Beispiele. Celebration in Florida, wer hat davon schon mal gehört, ist schon eine Weile alt. Das Thema ist eine gated community, eine von Disney gebaute Stadt. In der kann man tatsächlich leben, da läuft auch nicht Mickey Mouse rum. Ist in Florida, in Orlando meine ich, Celebration. Das hat mit öffentlichem Raum nichts zu tun. Das ist ja eine Wohnsiedlung, die einem Unternehmen gehört. In den USA nicht wirklich selten, aber nun ist es Disney sozusagen der Verkäufer, der Erfinder oder die Erfinder des Theme Parks, der Simulation der künstlichen Welt. Eine neue Stadt fernab, Kriminalität sollte ausgeschlossen werden und. Es wurde aber vorgeschrieben, welche Art von Vorhängen, wie man sich zu verhalten hat und. Ging ein bisschen schief, weil auch dort kleine Kinder größer wurden, die langweilten sich. Gelangweilte Kinder, kann auch machen mal Blödsinn, so ist das. Das ist das Spannende am Leben, glaube ich. So. Also ging das auch ein bisschen schief, aber da war ganz klar, da war das gute Leben vorgeschrieben. Okay? Die Normen waren gesteckt, die Abweichung war vorgesehen und gleich auch identifizierbar. Es gibt eine wunderbare Kurzgeschichte von T.C. Boyle, die wahrscheinlich in Anlehnung an Celebration, die heißt dann anders, spielt, wo das ganze Ding voll den Bach runtergeht, die auch so ein bisschen in Frage stellt, was da eigentlich passiert. Das ist Celebration so von oben, das ist eine Planstadt. Planstädte sind auch nichts Neues, Gartenstädte in Deutschland, in England, Milton Keynes in England, wer da schon mal war, ist eine schön geplante Stadt. Man hat den Eindruck, man lebt so ein bisschen im Themenpark dort. Also toll ist zum Beispiel, dass Fahrradwege völlig weg von den Straßen sind, alles so untertunnelt und so mit so kleinen Brücken und so, toll. Aber man hat immer das Gefühl, man lebt in so einem Themenpark-Vorstadt. Milton Keynes hat zum Beispiel kein Stadtzentrum richtig, ist eine Mall in der Mitte, hat ein großes Stadion, inzwischen auch ein Fußballverein, glaube ich, in der ersten Liga, der da irgendwie hingekauft wurde. Also geplante Städte ist nicht wirklich was Neues. Renaissance-Städte gibt es auch. Aber hier, sie gehören jemandem, und hier, es ist kein öffentliches, es ist keine Polis in diesem Sinn, sondern es ist Konsum. Man wohnt, man sucht sich das aus, man hat die Wahl, die vermeintliche Wahlfreiheit. Und bleibt so ein bisschen unmündig, weil Politik, auch nur Lokalpolitik, hat hier eigentlich nicht wirklich viel verloren. Es gibt so ein Homeowners, man kauft das natürlich, also hat sozusagen Privatrechte, aber eben keine öffentlichen Rechte im Sinne eines Bürgers, sondern im Sinne eines Konsumenten. Derer Ideen gibt es natürlich viele. Das ist die Idee von Peter Thiel. Peter Thiel hat mit PayPal irre viel Geld gemacht, ist einer wenigen Silicon Valley-Unterstützer von Donald Trump gewesen. Ich würde sagen Technofaschist, vielleicht ist das Wort nicht ganz richtig, trifft es nicht ganz, aber in die Richtung geht es. Das ist seine Idee gewesen, eine Stadt, in der endlich mal nicht Politiker mehr entscheiden, sondern Computer, das sollte auf dem See sein, inzwischen also so. Sea Trading Institute und Regierung sollte endlich schnell effizient sein und nicht das, was, wir können jetzt natürlich, ist Regierung effizient? Nein, seit gestern Abend wissen wir, ist sie nicht. Aber ist das Politik, läuft so Demokratie? Ja, so läuft Demokratie, das ist das Tolle daran, wenn auch das Schwierige. Hier sollte alles ganz anders laufen, das ist eine Utopie. Okay, Peter Thiels Utopie. Das ist Googles Utopie. Die bauen gerade so eine Google-Stadt irgendwo in Toronto, auch mit Smart City ähnlich. Auch da die Idee, Regierung, Verwaltung effizienter, besser zu machen, als das Menschen können. Politische Prozesse sind diesen Firmen ein Gräuel. Langwierig, aushandeln, Partikularinteressen, von denen sie selber allerdings sehr gut leben. Und. Also sollte man doch Algorithmen entscheiden, wie Politik so funktioniert und was das Gute für den Bürger ist. Schöne neue Welt. Es geht ein bisschen weg, aber ich will noch mal daran was klar machen. Es gibt, wer sich mit Mobil und außereuropäisch, nordamerikanischer Welt beschäftigt, wird schnell feststellen, dass es relativ viele Artikel dazu gibt, dass Afrika sozusagen die Dichte von Mobilfunk in Afrika. Es gibt tolle Systeme da, es gibt ganze Bankensysteme per SMS, M-Pesa, im Osten Afrika, super System, relativ low-tech und alle sagen, Afrika ist the mobile first Country, mobile only, und das funktioniert. Und das ist die neue Entwicklung. Das ist hier aus dem Guardian, das war nur die Überschrift, das Foto ist auch aus dem Guardian. Und das ist jetzt nicht, also natürlich ist das Foto wahrscheinlich gestellt, aber fährt man durch Afrika, sieht man das ständig. Also da klaffen sozusagen dieses Mobilfunk als der Ausdruck der absoluten Modernität oder Smartphones, klaffen mit den Bildern, die wir sagen, das ist noch sehr traditionell, durchaus aufeinander. Das eine muss das andere nicht ausschließen, Mobilfunk ist sehr verbreitet. Die Frage ist das richtig? Und es gibt, es ist ein afrikanisches Beispiel, aber es deutet auf was hin. Es deutet darauf hin, wie der Aus, also sozusagen, wie das Endgerät, dass es wichtig ist, wie das Endgerät ist. Okay? Die Googles, Amazons und großen Internetplattformkapitalisten dieser Welt sind darauf angewiesen, dass wir Endgeräte benutzen, über die wir es machen können. Je einfacher und diese Endgeräte sind und je weniger Alternativen sie zulassen, desto besser. Okay? Dann gibt es zwar iTunes oder irgendwelche anderen Online-Kaufhäuser, die eine schier unendliche Wahlfreiheit zulassen, aber dann im Endeffekt auch nicht durchaus auch zulassen, dass der Besitzer dieser Shops bestimmt, was daran angeboten wird und wie man das beeinflussen kann. Okay? Es geht um das Endgerät und je kleiner es ist und je zielgerichter das ist, desto besser ist natürlich die Kontrolle. Und es gibt durchaus Kritik an dieser Mobile-Only-Strategie. Das ist eine IT-Consultant-Aktivistin, Nanjira, aus Kenia. Und ich lese nochmal vor, however questions that I keep asking include just how many, Africans are primarily plugged to the World Wide Web and all its offerings via mobile. Und sie wehrt sich dagegen zu sagen, mobile only und mobile first ist schlecht für die Entwicklung Afrikas. For millions, it is the first mode of connection. But as we gear up for digital futures where work will primarily be online, we need to deeply assess how this mobile first inclusion is translating or will translate into meaningful use of the web for economic empowerment. However, questions that I keep asking include just how many of these jobs are performed on a mobile phone. Dann sagt sie, es gibt offensichtlich in Kenia und anderen IT-Hubs, in Innovationszentren Afrikas, junge Leute, genau wie überall auf der Welt, die Apps programmieren und so weiter, alles gut. I must add that one of the most interesting second-layer narratives to Africa is a mobile-first continent is the creation and the use of apps for pretty much everything. Well, how many of these apps can and are being created of the same devices? Was sie kritisiert ist, Mobil ist gut, aber wenn wir alle nur mit Mobiltelefonen machen, dann können wir eigentlich dann sind wir eigentlich Sklaven dieser Mobiltelefone. Weil niemand mehr die Skills hat an großen Computern oder einfach das zu programmieren, was da ist. Es sind günstige Outlets, es ist eigentlich ein Konsumgerät. Das iPhone, das iPad sind eigentlich Konsumgeräte. Man kann auch ins Web damit gehen, sieht aber furchtbar aus. Beim iPhone noch furchtbarer als beim iPad, aber oder bei Tablets und mit kleinen Telefonen, um das mal hier aus der Mac-Welt zu lassen. Das heißt, die Möglichkeiten werden kleiner. Wir werden sozusagen, wir sollen alles über dieses eine Gerät machen und gar keine Alternativen mehr entwickeln. Das heißt, nicht nur das Gerät wird uns gestellt von der Firma, sondern auch die Shops, die Inhalte, die Zensur und das alles. Okay? Das ist schwierig. Also das Outlet ist schwierig. Je enger das wird, desto besser können die Normen gesteuert werden. Da geht es dann um Management von Normen. Und kleiner machen. Das ist Überwachung. Das ist aber Überwachung, die wir gerne annehmen, weil sie mit unseren Konsummodellen und mit unseren Werdungs- und durchaus übereinstimmen. Man kann mal fragen, ob es eher Konsumerismus oder eine Gesellschaft der Singularitäten ist, wie der Kollege Andreas Reckwitz gerade in einem neuen Buch, das ich noch nicht ganz durchgelesen habe, aber durchaus interessant finde. Da kommt es auch wieder um die Klassen. Ich finde, es hört sich so ein bisschen nach Sigmund Baumann an, dass er wieder aufnutzt, wir sind alle was Besonderes. Ja, mein Beispiel von meinen Seminaren, die einmal alle in Schwarz gekleidet aussehen, aber alle was Besonderes sind, weil sie die Tattoos unterschiedlich sind, aber alle Tattoos haben. Ich übertreibe das jetzt ein bisschen. Also sozusagen, alle sind singulär, alle sind ganz besonders, aber es ist natürlich auch ein Zeitgeist. Es ist auch wieder, kommen wir zurück, eine Art der Distinktion. Ich bin anders als alle anderen, wenn das alle denken. Und für diejenigen unter euch, die Monty Python gern mögen, es gibt eine sensationelle Szene, meine Lieblingsszene in allen Monty Python-Filmen, Leben des Brian. Brian steht vorne und schickt alle nach Hause. Geht nach Hause, ihr müsst mir nicht folgen, ihr seid alle Individuen. Wir sind alle Individuen. Nur einer ganz hinten sagt, ich nicht. Okay? Besser kann man das nicht zeigen. Okay? Alle grünen Wiesen, so, ich nicht. Okay? Also wie in dieser Art von Konsumgesellschaft, wie sind wir alle Individuen, wenn wir alle Individuen, und also wir folgen einem Individualismus. Individuen sind wir natürlich, aber das ist dann eher eine philosophisch-anthropologische Frage, aber in dieser Art von sozialen Zusammenhalt, der Suche nach der Singularität, und da bieten natürlich auch diese Gerätschaften eine Menge. Mein Profil, das ist anders, das Basteln an Lebensläufen und. So. Man ist das Besondere, man muss da sein, ich war schon da, unbedingt. Ist halt die Frage, das ist aber eher so eine soziologisch-theoretische Frage, wie man das eine nennt, welche Unterschiede es da gibt. Aber durchaus gibt es hier einen interessanten Vorschlag von André. Ist ja kein Widerspruch. Nein. Genau, ja, ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das ein Widerspruch ist oder wie man es nennen sollte. Diese Singularität, ist das klasse oder nicht, schwimmt das eine mehr auf, müssen wir nochmal. Aber es ist durchaus ein interessanter Ansatz, diese Singularität auch damit zu denken, von Andreas Reckwitz. Okay. So, jetzt gibt es neue Utopien. Darauf gekommen bin ich, also ich bin ja vorher schon gekommen, weil ich habe das mal digitale, soziale Utopien des Digitalen genannt, bin aber am Wochenende in der Taz auf einen Artikel gestoßen, der schreibt, nach den Erlösungsutopien, die totalitären Regime des 20. Jahrhunderts sind Geschichte, aber gibt es Fortschritt ohne Utopien, fragt hier Ulrich Herbert, Professor für Geschichte in Freiburg. Ihm geht es natürlich darum zu sagen, was passiert nach dem Ende der Geschichte, nach dem 20. Jahrhundert, Kommunismus, Faschismus, die großen Utopien, die irgendwas versprochen haben. Ich halte ihm das gar nicht vor, ich finde, er hat was vergessen und es gibt diese neuen Erlösungsutopien. Es gibt sie. Sie kommen aus dem Silicon Valley. Okay? Das, was uns da vorgelebt wird und auch durchaus durch prominente Fürsprecher, wie was weiß ich, Leute, die im Wire schreiben, Kevin Kelly, Ray Kurzweil, Peter Thiel und andere, auch Elon Musk, der es ein bisschen kritischer sieht mit den Algorithmen und mit der künstlichen Intelligenz in letzter Zeit, ne, der mit den Elektroautos, mit den Tesla-Autos. Sind Erlöse-Utopien? Sie haben was von New Age. Es gibt zwei sehr gute Bücher und ein fantastisches Hörspiel. Ich hoffe, es ist immer noch online. Ich glaube, bei Deutschlandradio Kultur Anfang am 1.1. diesen Jahres gesendet. Über den Zusammenhang der Hippie-Bewegung, deren multireligiöses, multikonfessionelle New Age Ideen und den Ideen, auch den, diesen libertären, kryptokapitalistischen Ideen des Silicon Valley, des Richtigmachen, des Lösungsorientierten, des guten Lebens. Und sie haben durchaus, man könnte es fast spirituellen Kapitalismus in diesem Sinne nennen, nicht umsonst ist die Philosophin oder Ayn Rand, so eine turbo-neoliberale, rechte Philosophin, durchaus gern gesehen oder beliebt bei vielen dieser Techno-Entrepreneure im Silicon Valley. Und was sie produzieren, außer ihren Geräten, und ich glaube, Steve Jobs hat das am schönsten gemacht mit seinen quasi religiösen Erweckungsauftritten in schwarzen Rollkragenpullover, das waren Gottesdienste. Okay? Gottesdienste, fragt man sich natürlich, wer ist der Gott, der Götze, da möchte ich jetzt gar nicht hingehen, aber es waren religiöse Veranstaltungen, das muss man mal so sehen. Okay? Und deswegen sind das Erlöser-Utopien des neuen Lebens, des von Algorithmen gesteuerten, die eingreift in unser Leben, und Überwachung ist ja auch nicht schlimm, weil es liefert uns ja das Gute, das wir alle wollen, und wo keiner sagen kann, ich nicht, der da ganz hinten steht. Nö, ich will das gute Leben nicht, nö, interessiert mich nicht. So.
Ayn Rand ist das nach der Bibel in den USA ein meistverkaufte Buch.
Ayn schreibt sich AYN und Rand ARND, wie das südafrikanische Geld, genau. Und dazu zählen natürlich diese Ideen vom Predictive Policing, von dem, ich muss kontrollieren morgen. Für Unternehmen ist es wichtig zu wissen, was morgen passiert, weil dann produzieren sie nichts Überflüssiges. Am besten wäre es nicht nur zu wissen, was unsere Wünsche sind, sondern unsere Wünsche zu machen. So, wird so ein bisschen, vielleicht ein bisschen auch New Age, aber ein bisschen sehr dystopisch. Aber darum geht es den Firmen auch, zu sagen, was haben wir für Wünsche, das wird ja produziert. Kommen ja nicht mit Wünschen auf die Welt, sondern in dem Konsumismus produzieren wir ja auch Wünsche. Also die werden ja gemacht, Nachfragen, Wünsche etc. So. Ob das immer so ganz steuerbar ist und völlig beherrschbar, das wage ich ja zu bezweifeln. Dazu ist die Geschichte zu bunt und zu eckig und schlägt zu viel Wolken. Ja? Aber so. Und der Staat muss natürlich auch wissen, was morgen passiert. Das ist ganz klar, aus verschiedenen Gründen. Polizei, das ist der größte Wunsch, da zu stehen, wenn der Verbrecher kommt und sagen, heute nicht. Aber was machen Sie dann? Heute nicht, hat er ja nichts getan. Ne? Die Diskussion haben wir in Ansätzen bei den Gefährdern. Was machen wir mit Gefährdern? Gefährdern. Hat er noch nichts getan, in der Regel. Schwierige Diskussion. Geht ein bisschen weg von diesem Thema, aber das haben wir da. Wir wissen, wir identifizieren Menschen als etwas, was sie tun könnten. Ja, so ist das. Schwierig. So. Aber Smart Cities und andere Sachen, Smart Meters, Steuerung, Energiewende und, da hängt vieles dran. Und ich sage nicht, dass es alles schlecht ist, aber es hat Konsequenzen. Wenn wir das morgen wissen wollen, dann hat das Konsequenzen auf das heute, weil wir dann mit dem umgehen können, was heute ist. Ich muss ja wissen, was Sie morgen machen oder mir vorstellen. Das heißt, ich behandle Sie oder uns alle heute anders. Wenn man dann eine Simulation der Welt hat, ist die natürlich viel leichter zu kontrollieren, also so eine Art Themenpark wohnen, leben, Themenpark leben vielleicht, so. Das gute Leben ist. Und man kann das an den Themenparks sehen, gerade an Disney, was da erlaubt ist und nicht erlaubt ist und wie sie mit bestimmten gesellschaftlichen Dingen umgehen, was sie einschließen, was sie ausschließen. Hollywood ist ein guter Maßgeber dafür, aber auch andere. Also eine Simulation ist natürlich viel einfacher zu kontrollieren. Hofft man. Auch da, einer meiner Lieblingsautoren, T.C. Boyle, ein sehr schönes Buch über diesen Simulationsversuch geschrieben, die Terranauten. Und da ging so ziemlich alles schief. Auch so ein künstliches Biotop mit so kontrollierte Welt war wahrscheinlich viel zu klein, um das zu kontrollieren. Und deswegen ging es auch alles schief. Da kann man es mal nachlesen. Aber natürlich, wenn wir unsere Welt als Simulation leben, dann ist das einfacher zu kontrollieren. Und wir selber sozusagen das dann machen. Die Frage ist, wie weit ist das gut? Wollen wir das? Machen wir das alle mit? Wie weit lassen wir uns sozusagen über unsere Wünsche so steuern? Heißt ja immer, Big Data findet die Nadel im Heuhaufen. Ne? Also auch die Polizei mit ihren Predictive Policing oder auch andere Sachen, Big Data. Wir haben alles und dann suchen wir. Manchmal wissen wir aber gar nicht, was wir morgen suchen oder was morgen wichtig ist. Deswegen wird ja immer alles gesammelt, so auf Vorrat, Vorratsdatenspeicherung und noch was anderes, aber ja, viel konkreter, ehrlich gesagt. Aber erstmal alles im Netz und dann Verknüpfungen machen wir später. morgen, die morgen, übermorgen so wichtig sind. Okay? Nadel im Heuhaufen. Die finden wir mit Big Data. Wenn wir die ganzen Pattern und alles Musterabgleiche machen, dann finden wir die eine Nadel im Heuhaufen. Ich habe ja viel eher das Gefühl, dass wir vor allen Dingen Nadeln produzieren. Ja, wir produzieren Nadel für diese Heuhaufen. Und wenn wir dann einen Haufen voller Nadeln haben, dann macht es das auch nicht besser. Okay? Big Data produziert Nadeln. Und dann suchen wir Nadeln im Nadelhaufen. Das heißt, ne, du mischen auch an Wolfgang Kilbert die Vorstellung, wenn die Vorstellung mit meiner Wirklichkeit endlich übereinstimmt. Okay, ich produziere was, was ich dann finden kann. Je mehr ich das mache, desto mehr Nadeln habe ich, wird dann aber schwieriger, muss ich neue Kriterien suchen. Okay, also Big Data macht auch Dinge, sammelt nicht nur und sagt, okay, das ist alles da, die Daten sind da, natürlich, wir können hier durchzählen, wie viele Leute haben blonde Haare, weiße Haare, schwarze Haare, alles gut. Und dann kombinieren wir das. Aber dann entstehen ja neue Dinge draus. Neue Verbindungen, vielleicht auch Dinge, die es gar nicht gibt. Eine Wirklichkeit, die wir erst mit diesen Daten erschaffen. Wie in dem Fall am Anfang in dem Pre-Crime, wo dann erzählt wurde, es ist nicht, weil er selber kriminell war, sondern er kriegt eine Score, weil er mit bestimmten Leuten rumhing und deswegen 215 Mal wahrscheinlicher war, irgendwann eine Kriminalität oder Kriminelle zu werden. Die Kriminologen unter Ihnen wissen, nennt man Labeling, also Etikettierungstheorie. Man kann auch Kriminelle machen, indem man sagt, jemand ist kriminell. So. Also nicht nur, es sind nicht die Ursachen von, also wenn man das als Ursachenforschung betreiben möchte, dann sagt man, die Ursache von Kriminalität ist, man sagt, jemand ist kriminell, dann verhält er sich so. Zu Deutsch ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich auch ungeniert, aber so. Wir produzieren Dinge, die wir suchen. Und wir machen dabei mit. Dabei mitmachen wir, weil wir Annehmlichkeiten haben, weil wir in dieser Art von Digitalisierung leben. Distinktion, Domestiken etc. Und beim Konsum der Überwachung, so, das ist der Abschluss, letzte, da haben wir noch ein bisschen Zeit zum Diskutieren. Der Konsum der Überwachung habe ich deswegen genannt, weil die Überwachung unserer selbst auch ein Konsumgut wird. Ein Phänomen, das wir wählen können. Wir wollen überwacht werden. Wir wollen, dass unsere Kinder, ich möchte mich anmelden irgendwo. Ich möchte, dass andere wissen, was ich tue, damit sie bessere Services machen. Das fällt schon gar nicht mehr. Überwachung ist nicht das, es ist analytisch sozusagen Überwachung. Wenn man das als Soziologe oder so analytisch sagt, okay, Überwachung ist Folgendes, dann kann man das so benennen. Im Alltag heißt das so nicht. Auf Facebook, Sie gehen da nicht auf Facebook oder irgendwo hin und sagen, ich lasse mich jetzt überwachen. Sie sagen, ich treffe Freunde, weil die sozialen Beziehungen darüber geregelt werden. Sie kaufen ein und sagen nicht, ach, ich lasse mich jetzt von Karstadt überwachen. Nein, Sie kaufen ein. Sie nehmen Ihre Kreditkarte und kaufen ein, nehmen noch Freunde mit, kaufen für die ein. Vor Jahren haben wir so eine Studie zu Einkaufen gemacht, zu Kundenkarten. Interessant. Überwachung, ja, viele wussten mit der Kundenkarte, den Punkten und der Werbung und so weiter, wenn wir sie darauf angesprochen haben. Aber wenn wir über ihre Shoppingerlebnisse gesprochen haben und über Kundenkarten so allgemein, dann war das immer ein tolles Fest. Einkaufen mit Familie und so. Shopping. Ein tolles Erlebnis. Das heißt also, wir wählen diese Art von Überwachung, ist auch ein Distinktionsmerkmal. Es ist etwas, was wir wählen, ist was uns gut tut. Es gibt einen Service, der heißt WayGuard. Hat schon mal jemand gehört, kann man anrufen, ist eine große Notrufstelle dran, dann kann man sein Handy anlassen, dann leiten die an durch Sicherheit, durch sozusagen, wenn man Angst hat, ist man geo-getrackt und mit GPS, und dann leiten die uns durch. So ist natürlich die Frage, das kann man auch wieder aggregieren, die Daten, und dann, wenn Leute besonders oft durch ein Gebiet gehen und sagen immer, sie haben Angst und so, dann macht das auch wieder was mit dem Raum. Man kann Gefahrengebiete identifizieren aus Aussagen von Einzelnen. Aber auch das ist, ich wähle das, weil mir es gut tut. Konsum der Überwachung. Überwachung ist ein Konsumgut. Es aber darum geht, die Menge, ne, sowohl Staaten als auch die Industrie nutzt das, um die Menge zu erkennen und sie beherrschbar zu machen. Die Menge soll nichts tun einfach, was keiner erwartet. Irgendwelchen Moden folgen, irgendwie Eigensinn. Das ist nicht das, was wir wollen. Auch Eigensinn sollte gesteuert sein. Und der entscheidende Sprung dabei ist, wir gehen vom Bürger zum Konsumenten. Konsument hat Rechte, Vertragsrechte, so ein bisschen in Deutschland noch ein bisschen mehr, weil hier was für Konsumenten getan wurde und so weiter. Ein Bürger hat aber ganz andere Rechte, auch Pflichten, aber auch Rechte. Und es ist ein Unterschied, ob ich als Konsument wählen darf oder als Bürger wählen darf. So. Als Konsument kann ich zwischen verschiedenen Produkten, Joghurts oder was auch immer, 12-mal das Gleiche. Als Bürger kann ich wählen, kann am politischen Prozess teilnehmen, ob der nun so läuft wie gestern Abend oder auf lokaler Ebene vielleicht besser, das sei dahingestellt. Aber es ist eine andere Art der Beteiligung. Und es geht natürlich darum zu tun, wer was macht und was Sie oder irgendjemand als nächstes tut. Kapitalismus braucht das, möglichst auch, um das auszuschließen. Und je größer Sie sind, also Plattformkapitalismus ist so ein Stichwort. Ne, gerade im Internet ist es der Größte, kriegt irgendwie alles. Wo erinnert sich einer noch an andere Facebooks, die es mal gab? Ich weiß gar nicht, Schüler-VZ, Studi-VZ oder so. Kennt das noch jemand? Ist da noch jemand? MySpace, gehört auch Facebook, ne? Haben die aufgekauft, ja, so von Musikern dann ziemlich früh kolonisiert, aber dann irgendwie, aber so richtig, ehrlich, nö, ne? Gibt auch Alternativen zu WhatsApp. Aber, also alle zusammen und damit eine Monopolstellung zu erreichen. Und diese Monopolstellung ist eben auch dazu da, das macht es leichter beherrschbar. Die Frage, die ich mir stelle, müssen wir das unbedingt immer wissen? Sollen das alle Leute wissen? Ich meine ja, nein. Lässt sich das immer vermeiden? Nein. Ich sollte, das sind meine abschließenden Worte, es klang ein bisschen konsumkritisch, ich bin gar nicht dagegen und finde Konsum gut. Das ist die Welt, in der wir leben, in der wir nicht konsumieren können. Ja? Also zumindest der Kollege Kai-Uwe Hellmann, Konsumsoziologe, würde sagen, die Entscheidung, konsumkritisch zu sein oder Antikonsum, ist auch eine Konsumhaltung. Also man ist so ein bisschen in diesem Konsum in der Welt gefangen, sozusagen. Ist eine These, dem kann man wahrscheinlich auch widersprechen, ich wollte eine Erklärung finden, was es denn so attraktiv macht, da mitzumachen. Und eine dieser attraktiven, also wir werden dadurch, Überwachung wird konsumiert, sie ist durch die Digitalisierung sehr verzahnt und eingewoben in dem, was wir tun, in unsere sozialen Beziehungen, in unsere Wirtschaftsbeziehungen, unsere politischen Handlungen. Und da kriegen wir sie auch so schnell nicht wieder weg. Die Frage ist, oder das macht es so einfach, sozusagen zu überwachen. Und von der anderen Seite kommt dieser Kontrollierwut von Firmen zu wissen wollen. Und da fängt das Problem eigentlich an. Und da denke ich, ohne heute eine Lösung präsentieren zu wollen, muss man drüber nachdenken. Brauchen wir vorausschauende Polizeiarbeit? Was kann man damit machen? Und was sind die Konsequenzen? Okay? Man kann ja alles machen, aber man muss immer darüber nachdenken, was die Konsequenzen sind und diese Diskussion dann führen, auch in der Öffentlichkeit, in der Politik und nicht einfach sagen, ja, Videokameras ist ja gut und schlecht oder so, sondern meinetwegen sollen sie über welche aufstellen, aber dann wünsche ich mir auch die entsprechende Diskussion und nicht immer diese, damit fangen wir Verbrecher und du willst das doch auch sicher leben. Das ist verkürzt. So. Und diese Diskussionen finden immer nicht statt, sondern es wird immer gesagt, oh, das ist das neue Gerät, das leuchtet noch toller als das alte und kann noch mehr Sachen. Also müsste man darüber Diskussionen führen, auch über Datenschutz und etc., aber das sind dann eher, aus meiner Sicht, eher die Kollateraleffekte davon. Das sind hier eher Erklärungen, wie das passiert und in der Vorlesungsreihe hoffe ich, dass wir das aufgedröselt kriegen, also die Mechanismen hinter diesen Zukunftsschauen, welche Ideen hinter Predictive Policing steht, was das auf das Wissensmanagement macht oder was hinter Ideen steht, uns in die Köpfe gucken zu wollen, mit Polygraphen oder mit Hirnscans und schließe jetzt und dann haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen, Kommentare oder anderes. Dankeschön.